Hallo und herzlich willkommen zu Episode 148 des Focus on Linux Podcasts, aufgenommen am 14. März 2025. Und wir haben gerade schon festgestellt, naja, es ist eigentlich der fünfte Tag der Konferenz. Also eigentlich begann die ja erst offiziell am Dienstag. Also wir sind eben hier auf live in Orlando von der SUSECon. Und es gab aber schon am Montag ein spezielles Event für die Partner der SUSE und da dürfen wir uns auch zu zählen. Und heute soll es ein bisschen darum gehen, mal zusammenzufassen, was wir diese Woche so erlebt haben. Und das Ganze mache ich nicht alleine, denn ich habe einmal wieder den Maximilian mit dabei.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und dann haben wir noch zwei neue Stimmen mit dabei. Eine kennt ihr vielleicht von unserem Partnerformat, dem Focus und DevOps Podcast. Das wäre der Martin Hering. Hallo.
Moin zusammen, servus, es ist schön hier zu sein.
Ja, schön, dass du dir auch die Zeit nimmst. Vielleicht für die Leute, die noch nicht bei Focus und DevOps reingehört haben, erklär uns doch mal, was sind denn so Themen, die dich so umtreiben und wie kommt es, dass du ja bei der SUSECon mit dabei warst?
Historisch gesehen bin ich eigentlich eher im Azure-Umfeld unterwegs. Das heißt, ich kümmere mich um den Aufbau und den Betrieb von Containerplattformen in Azure. Schrägstrich, ich beschäftige mich damit dem AKS und die nötige Infrastruktur, die nötig ist, um so ein AKS ordentlich betreiben zu können. Und in der Vergangenheit habe ich mich dann auch noch mit vielen On-Premise-Technologien beschäftigt, unter anderem eben auch mit Rancher. Mhm. Dort ist es auch wieder so, dass wir größtenteils die Plattform aufbauen und betreiben. Und durch den größeren Rancher-Fokus hatte ich die Ehre, hier mit auf der SUSECon zu sein.
Ja, sehr schön. Also man könnte auch sagen, wenn ich so auch jetzt gleich zu meiner Linken gucke, du machst die hippen Themen, während Max und ich so die Legacy-Themen machen. Das ist auch so ein kleiner Running-Gag, den wir immer haben, ne?
Ja, kann man so betiteln.
Genau, so Legacy, Christian und Max und hier eben Container-Martin quasi. Und wir nehmen hier auf in einem Hotelzimmer, nachdem der öffentliche und offizielle Part der SUSECon fertig ist. Und ja, zu meiner Linken sitzt der Sven Pimmer. Hi.
Hallo zusammen.
Schön, dass auch du mit dabei bist. Klär doch unsere Zuhörenden auch mal auf, was sind denn so Themen, die dich so umtreiben?
Genau, ich beschäftige mich vor allem mit Kubernetes und da am meisten mit Rancher. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier auf der SUSECon bin.
Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja, SUSECon in Orlando. Das Ganze fand statt im Löwse Fire Hotel. Wie hat es euch so gefallen? Also für mich war das neu. Ich war noch nicht in Orlando, auch die Ecke hier. Hatte ich so noch nicht auf dem Radar. Was ist da so euer Resümee?
Also für mich ist erstmal alles sehr überwältigend. Ich bin nämlich das erste Mal in meinem Leben außerhalb von Europa, auch so nah an eher tropischen Gebieten. Also daher vom Wetter, von den Größenverhältnissen, von Gepflogenheiten, die einfach für mich erstmal unbekannt waren, da eine fantastische Erfahrung, da auch einfach teilweise mal ein paar Stereotypen konfrontiert zu bekommen, finde ich immer sehr, sehr gut.
Geht umgekehrt, aber genauso.
Also ja, auf
ist
jeden
immer
Fall.
Relativ einfach für Teilnehmende hier regional herauszufinden, dass wir offensichtlich aus Deutschland stammen.
Ja,
das hört man dann sicherlich am Akzent, am englischen Akzent.
Ja, und ich glaube, wir haben da auch sehr, sehr viel Spaß mit den ein oder anderen Sätzen mit I become a Schnitzel, please. Das ist ja auch so einer der Running Gags, wo es dann, glaube ich, recht offensichtlich ist, aus welcher Ecke der Welt wir kommen.
Ja, das ist wohl wahr. Oder auch sowas wie, es gibt Frühstück ab und wer ist halt 5 Minuten vorher da? Naja, immerhin haben wir nicht hier unsere Sitzplätze mit Handtüchern reserviert, um
das,
auch
ist richtig,
das ja mal aufzugreifen. Aber davon abgesehen, wie war es für euch beide, Sven, Martin?
Für mich ist das erste Mal gewesen, dass ich über den großen Teich geflogen bin. Ich war eher auf der anderen Halbkugel unterwegs. Ich war schon viel in Australien, Südostasien. Deswegen Amerika, first time. Und ja, ich habe eigentlich einen sehr positiven Eindruck. Ist schön hier.
Für mich ist das auch das erste Mal in Amerika. Und was mich irgendwie überrascht hat, war, obwohl wir hier eigentlich in Orlando sind, sind wir irgendwie doch im Nirgendwo. Also wir sind in einem Hotelresort mitten zwischen den Themenparks, aber weg kommt man hier auch eher schwierig.
Ja, das stimmt. Also auch sowas wie abends nochmal kurz vorhin gehen, was zu essen organisieren, ist ja dann doch mit einer Uber-Fahrt verbunden. Fußläufe gibt es ja auch, das ein oder andere Interessante zu sehen auf jeden Fall. Mal schauen, ob wir da vielleicht noch ein paar Eindrücke sammeln können. Aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke an die letzten 5 Tage der Konferenz, gibt es da persönliche Highlights, was so für euch auf jeden Fall das ist, was euch am stärksten in Erinnerung geblieben ist?
Ich fange einfach mal an. Was für mich ein riesengroßes Highlight war, ich verfolge auf YouTube einen YouTube-Channel, Rancher Government heißt der, und die stellen eigentlich regelmäßig Tutorials rein, Videocalls, wie man gewisse Plattformen aufbaut, auch hinsichtlich Security. Und einer der Hauptprotagonisten war hier vor Ort, hat einen Talk gehalten mit dem Hauptfokus von SUSE Virtualization und dem weiteren Aufbau RKE2 und Rancher. Und ja, ich bin danach auch hin, habe gesagt, ich bin ein Riesenfan, fand deinen Talk mega und ja, war einfach begeistert, dass man die Leute, die man sonst so auf YouTube sieht, von denen man sich hoffentlich viel abguckt und auch viel lernen kann, die einen inspirieren, solche Leute dann hier live zu sehen und eigentlich auch zu merken, dass die genauso brennen, wenn nicht sogar noch mehr für die Technik wie man selber. Und es ist einfach schön, die kochen am Ende auch nur mit Wasser, haben vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, aber nee, das hat mich schon sehr beeindruckt und da fahre ich auf jeden Fall auch wieder mit mehr Motivation nach Hause, als ich hierher gekommen bin.
Ja, das stimmt. Also das ist auch für mich immer so eigentlich der USP, zu so Konferenzen zu gehen. Die Talks, die kann man sich im Nachgang zur Not angucken. Das ist ja nicht das Thema, aber du kannst halt einfach mal deine GitHub-Timeline hier in Persona treffen. Und wir haben jetzt auch zum Beispiel so die letzten Tage uns super aktiv halt mit Leuten ausgetauscht aus dem OUNI-Projekt oder wir haben uns auch super lang mit Neil Gompa unterhalten, den man halt einfach kennt, wenn man in sämtlichen Open-Source-Projekten und Mailinglisten mal unterwegs ist, dann taucht sein Name halt irgendwie ständig auf und das ist halt schon echt cool, weil die Leute auch einfach für die Themen brennen und auch, ich sag mal, diesen Celebrity-Status gar nicht so sehen und auch gar nicht haben wollen, sondern die gehen da ganz, ganz locker auch mit ihrer Expertise um und das ist sehr, sehr schön.
Ja, und da wird kein Gatekeeping betrieben, sondern da wird sich einfach gefreut, unter seinesgleichen zu sein und einfach über seine brennenden technischen Themen sich austauschen zu können. Und da ist es völlig egal, aus welcher Ecke, aus welcher Richtung man beruflich oder privat kommt. Es gibt einfach super angenehme, auch lange Unterhaltungen, aus denen man wirklich was mitnehmen kann.
Ja. Wie sieht's bei dir aus, Sven? Hast du ein Highlight?
Mein Highlight war insgesamt das Thema SUSE Virtualization bzw. das darunterliegende Open-Source-Projekt Harvester, was hier auf der Konferenz definitiv viel vertreten war. Und da war wirklich mein Highlight, mit dem Direktor vom Product Management zu sprechen und dann nochmal wirklich explizite Details zur Roadmap etc. zu bekommen und wirklich auch offene Einschätzungen, wie weit gewisse Features auch sind. Und woran es an manchen Stellen auch hakt.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend, weil man fragt sich immer, woran das gelegen hat im Nachgang. Und da halt auch direkt die Möglichkeit zu haben, mit den Leuten zu sprechen, ist halt ein absoluter Mehrwert. Ja,
definitiv.
Ja. Hast du ein Highlight, Max?
Ja, auf der einen Seite von den technischen Themen bin ich sehr gespannt auf das, was mit Celeste 16 und Agama, also dem neuen Installer, da um die Ecke kommt. Die technischen Details würde ich für gleich aufheben, können wir nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Aber den anderen Punkt, die Zertifizierungsmöglichkeiten, die wir hier nutzen durften. Genau, Christian, kannst du ja auch mal sagen, was wir hier glücklicherweise machen durften.
Ja, genau, also wir haben da jetzt auch ein kleines Update. Also wenn diese Folge erscheint, liebe Zuhörer, habt ihr auch direkt danach noch eine weitere Folge, denn Max und ich durften auch wieder mit Stefan Bedert und mit Don Vosburgh über unseren sehr geschätzten Multi-Linux-Manager und OUNI sprechen. Und da haben wir das Highlight auch schon kurz angerissen. Max und ich sind jetzt die ersten zertifizierten, und ich lese mal den Namen hier vor, SUSE Certified Deployment Specialist in SUSE Multi-Linux Manager. Wir dachten, wir wären Nummer 3 und 4, weil da gibt es fortlaufende Nummern. Und Don hat aber nochmal mit dem Team gesprochen, die Zertis rausgeben. Und die anderen beiden vorher, das sind wohl Test-Accounts oder irgendwie Beta-Tester gewesen, also vermutlich auch Personal. Das heißt, Max, du bist der weltweit erste Zertifizierte in diesem neuen Zertifikat, das erst letzten Samstag erschienen ist. Und 3 Minuten später bin ich die zweite Nummer geworden. Und das ist schon cool. Das ist jetzt vielleicht nichts, wo man ernsthaft mit flexen kann. Also das ist jetzt auch mit einem gewissen Augenzwinkern hier zu verstehen.
Ein LinkedIn-Post ist schon drin.
Ja, ich finde den auch sehr inspirierend, das muss man auch wirklich wertschätzen. Aber das ist schon cool. Also das glaube ich auch was, das kann man auch nochmal erwähnen. Also es gibt ja diese Multiple-Choice-Zertifizierung bei SUSE, wo man halt für Produkt sich ein Zertifikat auswählt und dann hat man Fragen, die in einer gewissen Zeitspanne zu beantworten sind und die kosten, ich glaube, üblicherweise irgendwas so um die $200, glaube ich. Und hier waren die jetzt halt eben im Rahmen der SuseCon kostenlos, haben wir letztes Jahr auch genutzt. Aber ich glaube, so die Power-User hier von diesem Angebot seid ja eindeutig ihr hier, Sven und Martin. Ihr habt ja mehrere Zertifizierungen abgelegt, ne?
Genau, also wir haben gestern quasi uns auch dann, ja, bequemt auch mal in dieses Programm hier reinzuschauen und waren dann so begeistert, dass zumindest ich auch dann alle verbliebenen Zertifizierungsslots auch noch genutzt habe. Es waren in Summe 3, also und ich habe auch tatsächlich alle 3 Zertifizierungen bestanden.
Sehr schön. Welche waren das? Also Rancher hast du vermutlich gemacht, schätze ich mal.
Genau, also alle Zertifizierungen aus dem Rancher bzw. Kubernetes-Kosmos, angefangen mit dem SUSE Certified Deployment Specialist für RKE 2, dann der SUSE Certified Deployment Specialist für Rancher und dann heute noch den SUSE Certified Administrator für Rancher.
Wahnsinn. Und wie schwer ist dein Kopf jetzt gerade?
Naja, nachdem ich alle 3 bestanden habe, ist er eher leicht.
Ja, also ist schon cool.
Die Power Rangers.
Power Rangers.
Ja, aber Martin war ja auch nicht gerade unfleißig.
Ja, ich habe den ähnlichen Learning Path vollzogen, den Sven durchgeführt hat. Also ich habe auch die Zertifizierung für die RKE-Engine durchgeführt, den Deployment Specialist und den Rancher Deployment Specialist. Genau, ich meine, man muss dazu sagen, man hat hier 0 Overhead. Man kann sich für die Zertifizierung einfach einschreiben, in den Raum gehen, die Zertifizierung durchführen und danach hat man sofort sein Ergebnis. Man muss sich nirgendwo anmelden. Man muss nicht warten. Also das ist wirklich die Einstiegshürden, die Zertifizierung zu machen, werden einem hier komplett genommen. Und sie sind in dem Ticket, was man vorher gekauft hat, sowieso schon mit inbegriffen. Das heißt, sie sind komplett for free.
Ja.
Das heißt, für alle anderen da draußen, die auf die zukünftigen SuseCon gehen werden, macht die Zertifizierung und es lohnt sich.
Ja, weil im Endeffekt, selbst wenn es jetzt knapp nicht reichen sollte, es kostet einen ja nicht zusätzlich. Und das ist halt ein nettes Angebot, das man auf jeden Fall wahrnehmen sollte. Und vor allen Dingen, das finde ich auch wieder immer dann spannend, man kann sich auch mit den Menschen austauschen, die diese Zertifizierung und diese Prüfungsfragen eben dann auch schreiben. Und kann auch mal Feedback da lassen, hey, die Frage zum Beispiel, die hat jetzt mir nicht wirklich geholfen oder die war nicht zielführend oder da war vielleicht was falsch. Und das ist echt gut gelungen mit den neuen Prüfungen, finde ich.
Mhm. Ja, definitiv.
Und auch die Person, die die Prüfung beaufsichtigt, also man hat dann natürlich einen Raum, wo man dann sein Notebook abgeben muss oder halt eben einen Rucksack packt. Und das ist halt auch eine bekannte Stimme, wenn man SUSE-Partner ist und sich die Schulungsvideos anguckt. Das ist dann auch so ein bisschen komisch, wenn man dann die Stimme, die man im Prinzip auswendig kennt, dann halt auch in Natura mal sieht. Das war auf jeden Fall empfehlenswert. Dann würde ich vorschlagen, wir starten mal so ein bisschen chronologisch. Und zwar mit den Keynotes. Also im Prinzip das Motto dieses Jahr war Choice Happens. Und es gab, ich glaube, insgesamt 3 Keynotes. Also wir haben an 3 von 5 Tagen, beziehungsweise wenn wir das Partner-Event mitziehen, an 4 von 5 Tagen gab es immer Keynotes, die auch recht lang gingen mit so knapp 2 Stunden, wo dann auch verschiedene Themengebiete so vorgestellt wurden. Themen, die aktuell dann eben beleuchtet werden. Was war da so euer Eindruck? Was nehmt ihr mit aus den Keynotes, abgesehen von den vielen Buzzwords, die wir gehört haben? Also ich glaube, das können wir mal kurz mit 1-2 Sätzen erwähnen. Auch das Thema KI war natürlich wieder omnipräsent dieses Jahr. Das ist, glaube ich, etwas, das man die letzten Jahre auch generell auf sämtlichen Tech-Konferenzen so gesehen hat. Ja, also ich glaube, ich habe in den letzten Jahren nirgendwo eine Keynote gesehen, wo es nicht überfrequent um KI ging.
Ja, ging mir ähnlich. Also KI auf jeden Fall ein omnipräsentes Thema, wo man auch merkt, dass versucht wird, KI-Themen in sämtliche technischen Bereiche auch mit einfließen zu lassen. Aber beispielsweise ein sehr positives Beispiel in die Richtung, die ich aus dem SUSE Multi-Linux-Manager hervorheben möchte, ist einfach, dass es eine einfache, schöne Umfrage gab, wenn man mal an dem Stand des Produkts war, wo man eben gefragt worden ist, hey, wie stellst du dir eine potenzielle Integration vor? Wovon würdest du in deinem Lebensalltag oder Berufsalltag dann eher davon profitieren? Was ich dann einen sehr angenehmen Weg finde, das eben auch integrieren zu können und nicht einfach irgendein KI-Thema obendrauf werfen und gucken, was dabei rauskommt.
Ja, also den Katzenbild-Generator beim SUSE Multi-Linux-Manager, den brauche ich schon.
Auf jeden Fall, genau.
Ja, der ist schon wichtig. Ja. Aber wie war das denn für euch, Sven Martin? Also wart ihr das erste Mal auf der SUSECon? Wie habt ihr die Keynotes wahrgenommen?
Also für mich persönlich, ich habe nur den Vergleich zur KubeCon und ich muss sagen, es war schon gefühlt exklusiver als zur KubeCon. Das könnte aber auch daran liegen, dass es die Audienz, das Publikum einfach deutlich, deutlich kleiner war.
Ja.
Deswegen würde ich auch sagen, KubeCon ist vielleicht mein, fachlich gesehen, ein größerer Fokus von mir. Aber ich würde sagen, ich habe auf keiner KubeCon so viel mitgenommen wie jetzt hier auf der SuseCon. Also ich habe viel mehr Eindrücke gewonnen. Ja, und auch ein bisschen Wissen. Ich nehme jetzt ein bisschen mehr Wissen mit nach Hause.
Wie viele Leute sind denn so auf der KubeCon üblicherweise?
Also ich würde sagen, historisch, wir sind jetzt bestimmt schon im fünfstelligen Bereich. Also größer 10.000 Leute. Und das ist auch genau das Problem, dass man teilweise so lange warten muss, bis man an dem jeweiligen Booth ist und mit den Leuten wirklich sprechen kann, muss man sich teilweise jetzt schon anstellen.
Krass.
Also das ist nicht mehr einfach so, dass man lässig hingeht, quatscht einfach, holt sich gegenseitig ab fachlich, sondern es ist wirklich sehr viel Rush, sehr viele Leute.
Mhm. Gut, bei der SuseCon hier sollten es ja Pi mal Daumen 500 Menschen insgesamt gewesen sein. Und
400 war, glaube ich, eine Zahl, die ich auch irgendwie auf dem Flur gehört habe.
Ja, so 400-500 würde dann passen. Also ich glaube 400 teilnehmende Personen und ich glaube dann mit alle SUSE-Mitarbeitenden dazu gerechnet, man, glaube ich, schon bei 500 landen. Dann ist für mich eigentlich schon fast klar, dass da so eine direkte Kommunikation zwischen technischen Menschen ganz anders stattfindet, bei einer eher kleinen Konferenz dann, wenn man schon fast sagt, 10.000 Leute.
Ja, definitiv. Die Größe der Location war für die Leute komplett angemessen. Also ich habe mich nie einmal gefühlt, dass hier zu viele Leute sind auf einem gewissen Raum. Das war super.
Das finde ich auch. Ne? Also vielleicht zur Einordnung. Letztes Jahr die SuseCon in Berlin, von der wir ja auch berichtet haben, waren ca. 800 Teilnehmende. Das macht SUSE bewusst auch alle paar Jahre mal im Wechsel, dass es Events in Europa gibt und dann in den USA auch. Und die Events in den USA sind üblicherweise ein bisschen kleiner, weil jetzt vielleicht auch nicht alle, die in Europa dann unterwegs sind, dann es auch schaffen, in die USA zu reisen. Das ist ja Kostenthema, organisatorisch auch ein Thema. Das ist aber für mich auch genau der Grund. Ja? Also ich finde die Konferenzgröße, finde ich auch, also auch 800 Teilnehmer, was wir zuletzt in Berlin hatten, fand ich auch in Ordnung, weil dann kannst du dich halt auch mal mit Leuten einfach austauschen und musst jetzt aber auch nicht eine Stunde dich anstellen, um was zu essen zu bekommen. Das darf man nicht unterschätzen. Ja? Das ist schon relevant. Wo gibt's was zu essen, wo gibt's was zu trinken, damit ich die zwei Stunden Kino auch überlebe. Von daher über 10.000, das ist natürlich krass. Ja. Was hast du zur Keynote, Sven?
Die Keynote ist natürlich auch sehr breit gestreut. Das heißt, da werden alle Themen angeschnitten, von Linux eben bis zu Rancher und AI natürlich. und da war aber auch eine gute Mischung drin. Also es gab Kundenvorträge, es gab Demos in den Keynotes und für mich das Wichtigste natürlich die Präsentation von Neuigkeiten, die natürlich wesentlich in den Keynotes erfolgt.
Ja, das war dann Tag 2 mit den ganzen technischen Neuankündigungen, das, was du primär meinst, oder?
An irgendeinem der vier Tage. Ich habe da so ein bisschen den Überblick verloren,
muss ich zugeben. Genau, stimmt. Wenn man den ersten Partner-Summit-Tag mitnimmt, müsste es ja Tag 3 gewesen sein, dann in dem Kontext. Ja.
Was ich herrlich fand, war gestern bei einer der Keynotes, haben sie ja auch die Beiträge der Kundschaft da gehabt und da kam halt literally jemand aus Darmstadt auf die Bühne. Was ich halt schon mal cool fand, ne? Also du fliegst halt irgendwie nach Florida, nur um dann halt im Prinzip deine Nachbarschaft auf der Bühne dann zu sehen. Und hat dann sogar versehentlich ein technisches Thema angerissen, das da erst später dann thematisiert werden sollte. Und das war, fand ich das deswegen cool. Also nicht, weil das jetzt irgendwie groß ein Thema war, das jetzt brisant war. Das ist halt literally eine halbe Stunde später thematisiert worden. Also das war jetzt kein großer Wissensvorsprung.
Wurde aber auch super abmoderiert.
Das fand ich auch.
War sehr professionell, trotzdem mit einem angenehmen Humor, wo jeder eigentlich dann nur drüber lachen konnte.
Ja, voll. Also dann halt auch sowas wie, die haben auch so ein schönes Moderationsduo gehabt. Und da kamen dann so Sätze wie, ja, wir wertschätzen unsere Kundschaft so sehr, dass wir sie auch die Produktankündigung übernehmen lassen. Das war total super. Also fand ich schön, dass man sich da auch selbst nicht zu ernst nimmt. Aber wir müssen über den Elefanten im Raum sprechen. Und da bin ich schon ein bisschen traurig drüber. Es gab keine Musikvideoparodie dieses Jahr.
Oh ja.
Das habe ich ja vor allen Dingen euch beiden, Martin und Sven, lange schon auf dem Hinflug irgendwie schmackhaft gemacht, um jetzt so euch drauf einzustimmen, dass hier das Marketing immer tolle Musikvideoparodien macht. Und wir hatten natürlich die SUSE-Bands, die hatten einen Auftritt gehabt, aber es gab leider keine Musikvideoparodie.
Ja, und das, obwohl sie sogar immer im Morning Opening, quasi kurz vor der Keynote, ein, zwei Songs Songs von den letztjährigen Musikvideos gespielt haben. Heute beim Abschluss oder bei der letzten Abschlussrunde, die ungefähr eine halbe Stunde ging, wurden noch ältere Videos gezeigt. Also es wird nach wie vor von diesen Videos profitiert. Deswegen teile ich diese Enttäuschung definitiv.
Ja, genau. Also natürlich auch mit dem Augenzwinkern zu verstehen. Ne? Es ist natürlich trotzdem eine tolle Konferenz gewesen. Aber seit Jahren gibt es halt diese Musikvideoparodien und ich freue mich auch immer sehr, sehr, sehr drauf, wenn ich weiß, dass es wieder SuseCon. Und dann wird hier auch die YouTube-Playlist, die wir natürlich in die Shownotes packen, immer hier mit F5 belagert. Und da war leider dieses Jahr nichts. Aber vielleicht kommt ja im Nachgang noch was.
Würde mich freuen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Gut, damit würde ich die Keynotes mal abhaken wollen. Wir können ja mal in SLES mit reinspringen. Das ist so eins der ersten Themen, die ich persönlich sehr interessant finde, weil wir haben auf der einen Seite natürlich SLES 15 SP7, das letzte Service Pack. Und ich muss sagen, ich finde SLES 7 deswegen interessant, weil es halt eine absurd lange Laufzeit hat. Also vielleicht für diejenigen, die nicht genau den Kontext haben, SLES 15 ist im Juli 2018 erstmalig erschienen. Und der letzte Service-Pack, der liefert gegen extra Münze, wenn man das denn möchte. LTSS ist hier das Schlagwort. Support bis 2037. Sehr spezifisch, weil wir haben das Jahr 2038-Problem. Also Ende von 32-Bit-Timestamps. Und so lange wird SLES 15 unterstützt und sind halt fast 20 Jahre. Und das ist schon wild, oder? Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber hättet ihr Bock, heute einen Linux zu benutzen, das fast 20 Jahre alt ist, so ein schönes SLES 10 oder SLES 9?
Definitiv nicht, aber ich habe auch den Vorteil, dass ich mein eigenes SAP nicht zu Hause hosten muss.
Ja.
Klingt nach viel Verantwortung.
Ja, das auf jeden Fall. Also vor allen Dingen halt Aufwand für die ganzen Angestellten, die sich halt einfach mit der Entwicklung, mit der Pflege beschäftigen müssen. Aber ich glaube auch so als Admin hätte ich jetzt wenig Bock drauf, und so altes Betriebssystem zu benutzen. Also ist natürlich, man muss das wertschätzen. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe, die hier umgesetzt wird. Und es gibt da sicherlich Interesse draußen, sonst würde man das ja nicht tun. Also ich denke da gerade an vermutlich Banken, die da besonders lange Wartungszyklen oder sowas haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, da kann man froh sein, dass in eurem Bereich, also so Rancher und Kubernetes, wird man keine 20 Jahre betreiben können. Ne? Also.
Naja, in dem Bereich sind die Release-Zyklen, also jetzt von Rancher beispielsweise in der Community Edition, da ist der Release-Zyklus 4 Monate.
Wahnsinn.
Da ist schon ein Jahr eine Ewigkeit.
Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wobei Kubernetes jetzt ja auch schon 10 Jahre alt ist, aber ich glaube, selbst so ein 10 Jahre altes Kubernetes möchte man auch nicht mehr betreiben.
Das stimmt, ja.
Ja. Max, was gibt's denn bei SLES 16? Du hast schon kurz angeteasert, das war eins der Highlights für dich. Hit us, was gibt's da Neues?
Genau, fangen wir nochmal grundlegend an. Also wie sollte denn in Zukunft ein SLES 16 installiert werden? Und das wird von Grund auf neu gestaltet. Viele werden sich jetzt freuen, einige werden traurig sein. Es wird kein YAST, AutoYAST oder XML-ähnliches Konstrukt mehr geben.
Schade.
Ja, das hat sich die SUSE nämlich wahrscheinlich auch gedacht und hat in Rust ein neues Konstrukt entwickelt namens Agama. Und was ich besonders faszinierend finde, ist, dass Agama mit einfachen Mitteln, die ich auf der Ebene in einem Installer nicht erwartet hätte, aber eine sehr modulare, aber auch gleichzeitig einfach zu automatisierende Plattform schafft, indem sie diese Agama Services, wie dieses ganze Konstrukt genannt wird, wie gesagt, auf Rust mit einem kleinen Webserver ausstatten. Mhm. Und sobald dieser Webserver eine IP-Adresse über einen DHCP-Server oder über Kernel-Parameter oder ähnliches bekommt, kann man da jederzeit über eine kleine API-Konfiguration laden. Oder alternativ auch der neue Installer, der dann in einem VM Konsolenkonstrukt oder ähnlichem erscheint, ist auch nichts anderes als ein Firefox im Kiosk-Mode, der dann eben auf dieses Agama zurückgreift. Wenn ich mich richtig erinnere, ist da Inspiration aus dem Cockpit-Projekt mit drin.
Genau.
Also von daher auch meines Erachtens wieder ein guter Weg, das Rad nicht komplett neu zu erfinden, sondern eben auf Kunst oder auf Dingen und Produkten aufzubauen, die schon erfolgreich etabliert sind, aber da eben die Welt weiterzudrehen. Als Beispiel wurde in der Live-Demo, die ich da sehen durfte, gezeigt, wie eben über die API, über kleine Shell-Skripte mit Curl Konfigurationsanpassungen gemacht worden sind, wie beispielsweise ein Partitionierungslayout und dann live in dem Kiosk-Modus, also in der Konsole, dann diese Anpassung auch gesehen worden sind. Ja. Also man kann sich da jetzt, wie es in den Use Case passt, die Installationsroutinen zusammenbauen, automatisieren, verskripten und tatsächlich auch über ein Websocket monitoren, wenn man das möchte. Mhm. Und das, obwohl ja auch noch einige Tage bis LS 16 hin vergehen. Also das ist noch nicht an dem Punkt, dass sie sagen würden, das würde so heute released werden. Ich hatte nochmal mit den zwei Entwicklern aus Spanien, die das hauptmäßig zusammenbauen, ein kleines Gespräch mit schon fast einem Feature-Request. mit der Idee, hey, ist es gegebenenfalls möglich, einfach die JSON-basierte Konfiguration, die da im Endeffekt geladen wird, oder angepasst wird, von Agama, also nicht zu Agama pushen zu müssen, sondern von einem Webserver zu pullen, mit dem Gedanken beispielsweise darüber eine einfache Integration Richtung Formen oder Packer oder ähnliches realisieren zu können. Und dann haben sie gesagt, hey, super Idee, haben sich ein bisschen was aufgeschrieben und beziehungsweise mich auch darum gebeten, einen Feature-Request dann eben auf GitHub auch zu öffnen.
Nice.
Also von daher da auch eine super, super angenehme Atmosphäre wieder. Und ich freue mich, das auch endlich dann mal in den ersten Versionen ausprobieren zu dürfen.
Ja, und vor allen Dingen, also man merkt, da ist auch schon ein bisschen Zeit ins Land gezogen. Also wir haben vorletztes Jahr mal über SUSE ALP gesprochen. Das ist im Wesentlichen das, was dann jetzt zu SLE 16 geworden ist. Und auch den Agama, über den haben wir ja schon ein paar Mal in unseren regulären News-Episoden berichtet. Da tut sich viel und das sieht echt stimmig aus und geht für mich auch in die richtige Richtung. Und man kann jetzt wohl auch einzelne AutoJAS-Komponenten doch wieder nutzen, aber im Wesentlichen ist der Grundgedanke.
Es ist eine Library oder es wurden einige Libraries mit aus dem AutoJAS-Projekt oder JAS-Projekt allgemein mit übernommen. Aber auch sehr schön, was sie da gemacht haben, quasi die Möglichkeit, diese XML-Files einfach zu importieren und in der Konsole, also in diesem Kiosk, bekommt man dann eine ganz klare Übersicht, was von den importierten Elementen wird denn dann von Agama supported und was beispielsweise nicht. Das kriegt man auch schön grafisch dargestellt. Vor allem in dem Kontext, AutoJAST ist ja nicht nur ein reiner Installer. Damit konnte man ja seinen DNS-Server konfigurieren. Das hat ja bis in die letzten Ecken vom Betriebssystem irgendwo einen Faden drin gehabt. Und da wird auch ganz klar gesagt, wir wollen mit Agama kein neues AutoJAST auf JSON bauen. Wir wollen mit Agama einen Installer für SLES bauen.
Richtig, ja.
Und das finde ich auch einen richtigen Weg und eine gute Abgrenzung da, dieses gewachsene Konstrukt auch mal ein bisschen einzudämmen.
Ja, also das ist, glaube ich, auch generell die Message so. Weniger Eigenlösungen, sondern eher auch das, was sich etabliert hat. Ne? Also Cockpit hast du ja schon erwähnt. Mhm. Und in dem Kontext auch SE Linux jetzt statt AppArmor. Das haben wir ja auch schon in einigen der vorigen Episoden gehört. Auch Xen weicht dann KVM, also ausschließlich KVM. Es gab halt auch bis 15 dann auch noch die Option Xen zu benutzen. Und was ich da auch interessant finde, neben Cockpit, was ja auch mit drin ist, wurde betont auch in anderen Talks, dass jetzt halt eben Ansible mehr ein Thema für SUSE ist. Und wir waren ja auch zum Beispiel in einem Talk, da ging es um SAP-Automatisierung. Und da hat die SUSE auch eigene Ansible-Inhalte erstellt für diese typischen Day-One, Day-Two-Operations. Und die wird es dann halt eben auf GitHub geben, beziehungsweise die gibt es da auch schon. Und die überlegt jetzt SUSE auch gerade, ob sie das in die offizielle Ansible Galaxy pushen wollen oder ob sie vielleicht ein eigenes Portal anbieten wollen.
Ja, sehr wichtig Kontext, aber beispielsweise bei den SAP Ansible-Themen ist, dass das auch die SUSE nicht im Alleingang macht. Also da gibt es eine Zusammenarbeit mit Red Hat, SAP und Oracle, um einfach auch da das Rad nicht neu erfinden zu müssen. Und also von daher auch eine sehr, sehr gute, angenehme Open-Source-Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist unter dem Namen SAP Linux Lab auf GitHub zu finden.
Genau. Ja, da sitzen viele Firmen drin und da ergibt es halt auch Sinn, dann keine eigene Lösung nochmal zu erfinden, weil kann man ja auch einfach das nutzen, was alle nutzen. Genau, dann vielleicht noch kurz, was ich auch sehr auffällig finde, es gibt jetzt Minor Releases, also sowas wie 16.1 statt Service Packs, die man ja bisher immer kannte, SLE 15, SP7 zum Beispiel, und es sollen dann halt die jährlichen Releases immer im November dann erscheinen. Das ist, glaube ich, nochmal ganz interessant und vielleicht auch generell, also 15 und 16, das klingt jetzt erstmal nach, naja, da ist halt plus 1, ne? Viel wird das ja nicht sein, aber da haben sie auch in der Präsentation gesagt, naja, es ist halt schon ein einfacher Bildprozess gegenüber den älteren Versionen, weil der Lebenszyklus einzelner Programmiersprachen und Stacks dann auch unabhängig vom Betriebssystem zu verstehen ist. Also das kennt man von anderen Distributionen ja auch, dass es da Module gibt. Und ich meine, niemand braucht ein 8 Jahre altes PHP, keine Ahnung, 7. noch was. Das nutzt dir halt nach 8 Jahren nichts mehr. Und man will sich da halt näher am Upstream orientieren. Und die haben auch gesagt, dass die Migration von SLE 11, 12 und 15 und auch von RHEL oder CentOS möglich sein soll. Also direkt migrieren wird erstmal dann von SLE 15 SP7 sein, später vielleicht auch SP6. Und da gibt es aber ein eigenes Tool, weil das Ganze wird eine Offline-Migration sein. Man kann natürlich auch nicht direkt von SLE 11 auf SLE 16 gehen. Das wäre ja schon ein bisschen wild. Man muss dann halt erstmal auf SLE 15 gehen und dann von 15 auf 16. Aber ich bin auch eher, und da wird mich auch mal eure Meinung interessieren, also wenn ich wirklich so einen Move mache und mehrere Major-Releases skippe, dann war mein Ansatz eben eher, ich setze mir eine neue Maschine neue
Installation,
neben dran.
Ja. Ja.
Macht man das im Kubernetes-Umfeld eigentlich auch so? Oder gibt es da so Orgien über mehrere?
Naja, also grundsätzlich kann man in Kubernetes nicht mehrere meiner Releases überspringen. Also man muss da wirklich den Update-Pfad einhalten. Und auch in den Zertifizierungen oder in den Vorbereitungen habe ich gelernt, das gilt auch für Rancher. Also man muss tatsächlich jede Version mitnehmen und das Thema Migration, beziehungsweise das ist da in dem Kontext das falsche Wort, aber RKE 1 ist ja End of Life, ich meine Ende Juli jetzt diesen Jahres, und da stehen natürlich jetzt auch diverse Kunden vor einer Herausforderung, und das ist in der Regel auch mit einem Neuaufbau verbunden. Also beziehungsweise es ist mit einem Neuaufbau verbunden, weil es keinen In-Place-Migrationspfad gibt.
Ja.
Man muss ja noch dazu sagen, was für... Wir hatten 2 Talks speziell, wo Kunden vor dem Hintergrund die Migration durchgeführt haben, gar nicht, dass RKE 1 End of Life geht, sondern vor dem Hintergrund Security und Wechsel der Container Engine von Docker auf Containerd.
Oh ja, stimmt.
Und das musste man ja bei RKE 1 immer mit betrachten. Man hatte im Prinzip die Abhängigkeit von der Kubernetes-Version, man hatte die Abhängigkeit von Rancher selber und noch die Docker-Version. Ja. Man musste, wenn man RKE in Verbindung mit Rancher gepatcht hat, immer diese 3 Punkte mit beachten, dass man auch immer noch im Support bleibt. Und das fällt jetzt ein Stück weit weg, das wird ein Stück weit einfach leichtgewichtiger, viel leichtgewichtiger.
Ja, gut, ich meine, beim SUSE-Manager haben wir das ja auch mitgemacht, parallel neue Kiste hinstellen.
Korrekt.
Ich denke, ab einem gewissen Punkt ergibt es auch einfach Sinn, weil du holst dir sonst nur Folgefehler rein, wenn du halt einfach so alte Software noch weiter
ja, betreibst. Generell einfach Altlasten, ich gehe mal davon aus, viele Zuhörende werden es kennen, irgendwie Home Directories seit 10 Jahren mitzuschleppen, was da sich dann irgendwie an .xyz-Verzeichnissen ansammelt, ist okay, das irgendwann auch mal abzuschneiden.
Absolut. Vielleicht ein Ausblick noch, bevor wir ins nächste Thema springen. Public Beta soll im Mai kommen und der Release Candidate, der dann auch getestet werden kann, im August. Und das GA-Release, also das offizielle Release von SLE 16, ist dann für den November diesen Jahres geplant. Also da geht noch ein bisschen Zeit ins Land, aber ich glaube, es ist spannend, da einfach schon mal reinzugucken. Und Mai ist ja auch nicht mehr fern. Kann man mal reinschauen und vielleicht auch selbst schon mal testen, wenn man selbst Software entwickelt beispielsweise. Und denke, OpenSUSE Lib wird da dann auch entsprechend nachziehen. Dann haben wir das nächste Thema, Rancher Prime. Und da bin ich mal interessiert dran zu hören, was ihr dazu sagt. Das ist so eine Domäne, in der ich nicht so unterwegs bin. Aber ich glaube, da hat sich viel getan, oder?
Ganz genau. Ein Thema, was ich persönlich auch sehr interessant finde, ist das Thema virtuelle Cluster. Es wurde bei der Keynote groß präsentiert. Es ist leider noch nicht stable, sondern es ist Early Access bzw. ein Technical Preview. Und mit diesen virtuellen Clustern kann man in einem Cluster noch weitere Cluster hosten.
Okay. Yo, also, Doc, I heard you like Kubernetes, so we put a Kubernetes in your Kubernetes.
Ich frage mich gerade in diesem Moment, ob man das Inception-mäßig machen kann. Also ob man dann in diesem virtuellen Cluster im Cluster noch mehr weitere Cluster laufen lassen kann. Genau, das Ganze basiert auf dem Projekt K3K und man hört es vielleicht schon raus, es hängt mit K3S zusammen. Also man führt dann im Cluster einen K3K-Controller aus und der spawnt dann in einem separaten Namespace, also pro virtuellem Cluster ein Namespace, einen Pod mit K3S. Und unter dem Aspekt, dass K3S ja eine Single Binary ist und eine extrem leichtgewichtige Kubernetes-Distribution, die nur wenige Megabytes groß ist, ergibt es auch Sinn, dass man das in einem Pod laufen lassen kann.
Wahnsinn. Was sind denn da so Use Cases, mal ganz blöd gefragt? Vermutlich so Validierungen, Testen von Dingen, die man gerade entwickelt, weil man keine dedizierte Testumgebung hat? Oder was würde euch da einfallen?
Also ich habe in der Demo Palooza, könnt ihr mich ja gerne korrigieren, auch wenn es jetzt nicht mein Fachgebiet ist, aber den Use Case gesehen, dass man eben Kubernetes-weit auch Cluster-Einstellungen treffen kann, die namespace-übergreifend fungieren und man dementsprechend dann innerhalb von seinem Kubernetes dann in einem Pod eben ein eigenes K3S eben hochzieht, dann da eben auch Clusterweite, in Anführungszeichen Clusterweite, Konfigurationen testen kann, um damit eben seine Produktionsumgebung nicht direkt mit anzupassen.
Ja, das wird definitiv auch ein Use Case sein. Ein zweiter Use Case ist noch, um einfach Entwickler schneller onzuboarden, schneller auf die Straße zu bringen, denen dedizierte Umgebung zu geben und dort einfach, ja, einfach schnell PS auf die Straße zu kriegen, damit die Einstiegshürde für Entwickler einfach geringer ist.
Genau, und unter dem Aspekt, das spielt da in die Punkte mit rein, die ihr beide gerade angesprochen habt. Und zwar, man hat auch in dem großen Kubernetes-Cluster erstens das Problem, wenn man beispielsweise globale Operatoren hat, die dann irgendwie globale Berechtigungen brauchen. Das ist ein Problem und das kriegt man mit so einem virtuellen Cluster natürlich gelöst, wenn nur ein Entwickler so einen Operator braucht. Und ein anderer Punkt ist auch das Thema Namespaces. Also man kann in Kubernetes Namespaces müssen eindeutige Namen haben und das kann man natürlich auch dann so mit einem virtuellen Cluster lösen. Und was auch mit dem Punkt eindeutige Namespace-Namen zusammenhängt und was auch Thema der SUSECon war, war das Thema SAP Edge Integration Cell auf Kubernetes. Also das ist eine SAP-Erweiterung, die auf Kubernetes läuft. Und ich weiß aus eigener Installationserfahrung, dass die Namespace-Namen bei SAP Edge Integration Cell eindeutig sein müssen. Also die kann man nicht ändern. Und mit virtuellen Clustern würde man die Möglichkeit dann bekommen, auch mehrere von diesen Zellen in einem Cluster laufen zu haben.
Okay, spannend.
Ja, ein weiterer Punkt noch ist die neue private Registry. Auch wie Sven vorhin schon gesagt hat, das ist Early Access. Da ist auf jeden Fall noch sehr viel zu tun hinsichtlich User Experience und in die Einbindung und Integration in Rancher. Vor dem Aspekt, man muss das Rad nicht neu erfinden, hat sich SUSE auf jeden Fall da ein Beispiel dran genommen. Das ist am Ende ein Fork von Harbor selbst, der aber, denke ich, zukünftig sämtliche RGAP-Umgebungen nochmal vielleicht auf eine komplett neue Stufe stellt. Es war auch ein Feature, was lange gewünscht war von Kunden. Das wurde jetzt finally realisiert und ja, ich bin gespannt, wenn wir das erste Mal damit rumprobieren und üben können. Vor dem Aspekt Private Registry geht ja auch immer ein bisschen mit Security und Sicherheit einher. Neuvecto war definitiv ein Underdog auf der SUSECon. Da wurde kaum bis wenig berichtet. Trotz dessen, die Punkte wie Private Registry oder SUSE Application Collection wurde dennoch auf Security Wert gelegt. Wenn man jetzt den Fokus schon gesehen hat, okay, Private Registry wird mit angebunden und wird mit angenommen, gleichzeitig legt SUSE jetzt Wert darauf, dass Applikationen, die konsumiert werden, zum Beispiel über den App Marketplace, über gesicherte Images eben bereitgestellt werden. Das heißt, man kann über eine Rancher Prime Subscription die Application Collection konsumieren und dort Applikationen wie zum Beispiel eine MySQL-Database, eine RabbitMQ, eine PostgreSQL konsumieren, aber eben nicht wie von Docker Hub, wo man x Vulnerabilities hat, sondern die von SUSE täglich nach Best Practices gemanagt und auf der Grundlage von Security Best Practice eben untersucht werden.
Ja, spannend.
Also das ist ein riesengroßer Vorteil, den auch ich jetzt in Zukunft mehr in meinem Arbeitsalltag mit integrieren werde. Einfach ein bisschen weg von Docker Hub, schnell, sondern vielleicht ein bisschen mehr Einbindung, ein bisschen mehr Konfiguration, ein bisschen mehr YAML erstmal integrieren, aber dann sichere Images verwenden.
Ja. Na gut, auf einer der Keynotes wurde ja auch in dem Zuge angekündigt, dass jetzt auch Temenos in Rancher offiziell supported ist.
Korrekt.
Temenos kannte ich persönlich vorher noch nicht, aber habe ich mir erklären lassen, das ist so eine zertifizierte Plattform für Bankensysteme, aha, also für so Core-Applikationen. Und jetzt natürlich so langsam den Schritt zu haben, im Hinblick auf die SUSE bietet in dem Rancher kompletten Stack so abgehärtete Umgebungen, dass auch Core-Bankensoftware für Rancher zertifiziert ist, ist halt auch schon eine Aussage. Und auf der anderen Seite aber auch schön zu hören, dass in diesen vermeintlichen, wir haben da seit 30 Jahren Mainframe stehen, bitte nicht anfassen, sonst läuft unser Unternehmen nicht mehr, dass das auch, ja, nicht ignoriert wird.
Wie, ich dachte, bei Banken hat man COBOL und dann machst du da K3S drauf und dann hast du COBOL-Netes. Ja, ja.
Okay, danke dafür.
Ja, nee, aber nochmal kurz zu Martin, das mit der Private Registry finde ich interessant. Da gab es auch einen Blogpost, den wir auch dann in den Shownotes verlinken. Die Info, dass es ein Fork ist, finde ich interessant, weil das sah für mich halt erstmal nach einem umgebrandeten Harbor aus. Also wenn man schon mal, Harbor ist ja ein VMware-Projekt, ne, für eine Container-Registry, die einfach einzusetzen ist. Das hat jetzt halt das Look and Feel von SUSE. Und, aber wenn das ein Fork ist, dann beinhaltet das ja möglicherweise, dass es da vielleicht neue Features irgendwann mal geben wird in Zukunft, ne?
Das hoffen wir stark.
Ja.
Ich hatte mich mit dem Kollegen von SUSE unterhalten. Leider hielt er sich auch noch sehr bedeckt, was Features angeht. Vielleicht wollte er dem das Ganze nicht vorgreifen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Also gerade so, wie die ganze Integration dann aussieht, auch in Rancher, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das klingt sehr vielversprechend.
Ja.
Was ich sehr interessant fand, in Bezug auf diese Private Registry, waren die Gründe quasi, die für so eine Private Registry sprechen. Und das sind Dinge, die bei uns eigentlich quasi Standard sind. Also, dass die Umgebung von unseren Kunden keinen direkten Internetzugang haben oder nur geproxied und so weiter. Dass man in Docker Hub Pull Limits nicht reinlaufen möchte, was ja aktuell ein sehr großes Thema ist. Je nach Größe der Umgebung gab es das aber schon immer bei Kunden. Und das sind alles Themen, wo es mich überrascht hat, dass das anscheinend eher so eine Blase ist, in der ich lebe, dass wir schon bei den meisten Kunden tatsächlich immer mit einer privaten Registry vorangegangen sind. Und umso besser, dass das jetzt auch alles aus einer Hand kommt, und zwar von SUSE.
Ja, eine Sorge weniger, was den Betrieb angeht, weil wir uns dann, oder weil die Private Registry dann von SUSE mit supportet wird. Wenn die Kunden einen separaten Harbor hingestellt haben, war da natürlich eine separate Instanz, ein separates Produkt, um was man sich kümmern musste.
Ja, absolut.
Stimmt, ist ja auch komplett innerhalb von SUSE Rancher Prime mit inbegriffen. Ja. Ohne extra Lizenzkosten etc. kommt on top dazu.
Eine Rancher Prime Subscription, wenn man diese konsumiert, kann man auch von der Private Registry später profitieren.
Ja. Ja, gibt es noch was zu Rancher Prime, was erwähnenswert wäre?
Genau, ich würde noch mal kurz auf das Thema der Application Collections zurückkommen. Und zwar gab es da in einem Talk einen Vergleich, den ich so gut finde, dass ich den gerne noch mal wiederholen möchte. Und zwar auf Linux, ich denke, da werdet ihr mir beiden zustimmen, da ist es ja so, wenn man Pakete installiert, man kriegt auch gewisse Applikationen, die nicht vom Hersteller selbst sind, durch die Paketrepositories vom Hersteller mit zur Verfügung gestellt.
Ja. Korrekt.
Und der Gedanke steht auch hinter dieser Application Collection. Also man kriegt quasi gewisse Standardsoftware oder häufig verwendete Software dann halt wirklich von dem Hersteller seiner Kubernetes-Distribution zur Verfügung gestellt, die dann auch sicher sind. Und in der Hinsicht, finde ich, ist es eigentlich eine nicht nur sinnvolle Sache, sondern irgendwie auch eine logische.
Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja so ein Gedanke, der sich so in den letzten Jahren etabliert hat, dass man halt für alles mögliche fertige Registries hat. Sei es jetzt für Container-Images, sei es jetzt für Pakete, für die Programmiersprache der Wahl, etc. etc. Das ist, glaube ich, so dieser Marketplace-Gedanke, der ist jetzt einfach überall anzutreffen.
Genau, und die SUSE Application Collection, die ist leider nur konsumierbar mit einer Rancher Prime Subscription, aber es gibt auch noch sogenannte SLE-BCI-Images. Und zwar SUSE Linux Enterprise ist den meisten hier sicherlich bekannt und BCI steht für Base Container Image. Und da stellt SUSE vorgefertigte Basis-Images wirklich zur Verfügung für alle möglichen Leute.
Okay, also quasi so ein BCI für
Nginx beispielsweise.
Postgres oder, okay, ja, also für diese üblichen Open-Source-Anwendungen.
Genau.
Okay, cool. Ja, ist ja naheliegend.
Genau, und das letzte Thema in Sachen Rancher Prime war, dass SUSE auch einen sogenannten Unified Core angekündigt hat. Also das Motto der SUSE-Con war ja Choice Happens. ja, mit viel Choice kommt aber auch viel Verantwortung mit. Und manche, und manche Kunden möchten das vielleicht auch einfach nicht. Die möchten vielleicht auch einfach mal so eine Art, was höre ich oft, Best Practice, also so einen vorgefertigten Stack haben. Und das entwickelt SUSE auch gerade. Und das ist dieser Unified Core. Und der besteht im Wesentlichen aus dem SLA Micro und einem RKE 2 und einem, worauf dann Rancher Prime ausgeführt wird und was dann halt alles aufeinander abgestimmt ist. Das soll ungefähr im Q4 diesen Jahres wahrscheinlich released werden.
Na cool, spannend. Ich hatte so den Eindruck, das zweite große Hype-Thema, mit dem ich mich jetzt gar nicht so sehr beschäftigt habe, war jetzt auch auf der SUSE-Con das Thema SUSE Virtualization oder aka, wie es früher bekannt war, Harvester. Das war gefühlt auch in jeder Kino drin und mein Takeaway war so, hey, das müsste ich mir eigentlich auch mal anschauen. So fürs Homelab vielleicht auch eine Option. Was war da so euer Eindruck? Was habt ihr da so mitgenommen?
Ich würde schon sagen, es war auf jeden Fall der, neben Rancher Prime und AI natürlich, der große Star, meines Erachtens zumindest. Es wird aber dennoch ganz klar separiert, dass SUSE Virtualization kein 1:1 VMware-Ersatz ist. Also wurde auf den Keynotes auch nochmal ganz klar kommuniziert.
Ich glaube, der Satz war sogar quasi ein Zitat aus einem Talk, in dem ich drin war.
Ja.
Fand ich aber gut, dass sie das wirklich mal genannt haben, weil viele Hersteller eiern da ja so ein bisschen drumherum und sprechen von einem gewissen Hersteller. Und den meisten Leuten ist natürlich klar, worum es geht. Aber das ist ja genau die Frage, die einem dann ja auch häufig zugetragen wird. Ne? Ja. Lieber Berater, liebe Beraterin, was ist dein Statement? Produkt X versus VMware. Also gut, das dann nochmal so klar eingeordnet zu hören.
Also das Statement war schon ganz klar, für Cloud-Native-Anwendungen nehmt Harvester oder SUSE Virtualization. Und der eine Tag, der mich so begeistert hat, der hat es eigentlich auch in Gänze erfüllt. Und zwar ging es eben darum, er hatte in seinem Köfferchen einen kleinen Intel NUC, da lief eben ein Harvester drauf, hat alles hochgefahren und von Schritt 1, also quasi Harvester war die Grundlage und ab Schritt 1 hat der Kollege eben dann GitOps ausgeführt, hat seine VMs über GitOps deklariert, hat sein Rancher Cluster, seine Downstream Cluster, alles mit GitOps deklariert. Also von D0 GitOps.
Krass.
Aufbauend eben auf Harvester und das war schon sehr charmant zu sehen. Da gab es kein Terraform mehr, es gab kein Ansible mehr, es wurde alles als YAML im Git deklariert und von dort wurde zugegriffen.
Ach krass, also die haben quasi auch so ein eigenes Provisioning-Werkzeug, weil das wäre jetzt nämlich tatsächlich meine erste Frage gewesen, weil ich habe mein Homelab auch sehr aufwendig durchautomatisiert und das fängt bei mir, ist das jetzt ein Proxmox, also ein KVM und dann habe ich halt Terraform und einen Ansible-Code, lass den drüber rennen. Aber das heißt, die haben dann eine eigene Deployment-Software oder so, die dann halt einfach sieht, okay, auf der Hardware mit der Mac und dann gib ihm.
Ja, die Magic wird quasi über Fleet realisiert. Ah. Bei Harvester, auf Harvester läuft ja auch oder basierte dann letztendlich auch auf Kubernetes und Fleet führt dann die ganze Magic aus.
Ah, okay. Spannend.
Also das war schon sehr hilfreich zu sehen, dass sowas auch geht.
Ja, aber zum Thema Homelab bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist aktuell noch nicht, aber bald vollumfänglicher ARM-Support mit in SUSE Virtualization dabei, was ich auf der einen Seite super finde, weil es eben, Hypervisor in die Richtung setzt voll auf ARM oder gibt es, glaube ich, einfach nicht so viel in die Richtung. Ja. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch mal in die Tech-Specs ein wenig eingelesen und da wird für Testumgebungen Minimum 32 GB und in Produktionsumgebung 64 GB pro Node.
Ah ja.
Das ist saftig.
Genau. Also von daher, man braucht dann schon ein bisschen Wumms. Ich mit meinem spärlichen Raspberry Pi Homelab brauche da, glaube ich, nicht versuchen, einen Harvester zu installieren, auch wenn ich echt Bock drauf hätte.
Ja.
Ja, gut. Vermutlich wird damit auch ein paar weniger Gigabytes an RAM ein Harvester möglich sein, aber ja, wenn man halt eine Virtualisierungslösung oder eine generelle Lösung in diese Richtung hat, aber dann keine Ressourcen mehr hat, um irgendwelche Workloads zu deployen, ist, glaube ich, auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in diesen Spezifikationen Puffer mit einberechnet ist.
Aus dem Weg gering Virtualisierer. Ja, es ist natürlich schon so. Ne? Also ich bin auch gerne auf der einen oder anderen Plattform unterwegs, wo es auch um Homelabs geht. Das ist, also wenn man mal auf Reddit übrigens, da gibt es auch diese Mini-Labs, das finde ich auch ganz interessant für die Leute, die halt sagen, ich will jetzt halt nicht irgendwie mein Finode-Cluster mit jeweils 128 Gigramm zu Hause haben, gibt es auch den Trend zur Gegenbewegung, das dürfte dir gefallen, Max.
Ja.
Wo die Leute dann halt einfach wirklich so Embedded Armboards haben, aber auch die kriegt man ja mit bis zu 16 Gigabyte oder teilweise sogar noch mehr. Also da ist, glaube ich, schon ein Markt da. Aber ich glaube hier, warum das natürlich hier auch so die Größe ist, liegt auch damit zusammen, dass ja, glaube ich, diese kleinen Setups ja auch eher so in die Richtung Edge gehen. Und wenn man sich halt die Edge-Geräte anguckt, da hast du halt einfach ein bisschen mehr RAM. Also zumindest, wir haben ja auch ein paar Hardware-Stände hier ausgecheckt. Da haben sie alle schon betont, ja, hier dieses Edge-Gerät gibt es mit bis zu 512 Gigramm.
Korrekt. Ich glaube, die kleinste Variante, die sie an dem Stand hatten, hatte ja, glaube ich, 64 Gigabyte.
Ja, es war die Nano-Variante. Da dachte ich mir auch so hier, das hätte ich auch gerne im Homelab.
Ja, aber zu SUSE Virtualization auch nochmal ein kurzer Satz erwähnt vom Grundaufbau, was hier halt auch grundlegend anders ist wie zu anderen etablierten Virtualisierungsprodukten, ist, dass hier eben auch der Weg gegangen wird, ähnlich wie es in einem OpenShift ist, dass eine VM, die darin läuft, auch nicht rein virtualisiert ist, sondern auch über einen Pod mit KVM seine Ressourcen zugeteilt bekommt. Mhm. Und dementsprechend dann auch eher den containerisierten VM-Ansatz fährt, nenne ich es mal ganz vorsichtig, anstatt rein auf klassische Methoden zu setzen.
Der ist ja CubeWirt runter, oder? Wie das ja auch bei einer Lösung der Fall ist.
Genau. Ne?
Okay, ja. Gut, das ist ja KVM halt mit Kubernetes verheiratet, Pods und dann halt da dann die KVM-Prozesse.
Mhm, genau. Und was ich in dem Kontext auch sehr schön finde, eine Idee, ist nur eine Idee, kein fixer Roadmap-Punkt, war aber auch, es eben möglich zu machen, VMs und andere Container dann über einen Namespace laufen zu lassen. Bedeutet, wenn man Legacy-Applikationen dann sukzessive in Cloud-Native umwandeln möchte, dass man eben die Möglichkeit hat, Container, beispielsweise die Datenbank, in einem Pod neben einer VM zu starten und, wie gesagt, innerhalb von einem Netzwerk-Namespace dann laufen zu lassen, um dann eben ganz Slicey Elephant-mäßig eben eine Applikation Cloud-Native zu gestalten, anstatt dann eben einmal den großen Hammer rauszuholen und sagen, einmal neu bitte. Aber wie gesagt, das ist nur entfernte Roadmap um Idee, wo es die Reise hingehen könnte eventuell, fände ich aber von der Vision sehr, sehr attraktiv.
Ja.
Ja, ich hoffe, dass vielleicht zukünftig ein paar Kunden auf den Zug mit aufspringen und ja, vielleicht sich überlegen, ihre Cloud-Native-Anwendung dann auf Harvester zu virtualisieren und zu betreiben.
Ja.
Gut, generell auch mit den Ankündigungen, welche Storage-Systeme jetzt alle langsam mit supported werden. Also ist er jetzt nicht nur noch Longhorn, aka SUSE Storage, wie es jetzt heißt, sondern eben auch Partner von SUSE wie eine Dell, eine Portworx etc. Kann man dann eben jetzt in diesen Stack nahtlos integrieren.
Ich habe so ein Problem mit Longhorn. Also immer wenn ich Longhorn lese, es tut mir leid, ich habe da immer den Beta-Code von Windows Vista im Kopf. Das ist
genau, das Feature externen Storage in Harvester einzubinden, gibt es schon länger seit der Version 1.2. Jetzt ist vor allem neu, dass es auch ab der Version 1.5, die in den nächsten Wochen kommen sollte, dann auch möglich ist, die Boot- bzw. Systemdisk der VM auch auf dem externen Storage zu haben.
Mhm.
Und in Sachen Longhorn, kommt auch noch eine andere Anforderung an beispielsweise das Homelab oder an die Umgebung mit rein. Und das ist das Thema Netzwerkbandbreite. Okay. Also es geht tatsächlich auch mit einem Gigabyte, aber eher schlecht als recht. Und man braucht eigentlich schon mindestens 10 Gigabyte zwischen den Nodes, eben damit Longhorn auch im Hintergrund die ganze Synchronisierung machen kann.
Mhm.
Ja, spannend.
Und wo wir gerade schon beim Thema Longhorn sind, ein Dauerbrenner oder worauf ich wirklich sehr gespannt warte, ist ja die Longhorn Storage Engine V2. Die ist auch grundlegend schon GA. Die ist im Technical Preview in Harvester oder SUSE Virtualization auch schon nutzbar. Aber, und das fand ich so interessant, gibt noch nicht alle Features dafür. Also gewisse Features sind eben bis jetzt nur für die Storage Engine V1 verfügbar. Und die alle nachzuentwickeln, das ist aktuell das Problem. Also da hakt's. Und was ich aber auch wichtig fand, dass der Produktmanager auch gesagt hat, von der Stabilität her gibt es keinerlei Probleme mit der Storage NV2. Es ist ein rein Feature-Ding. Mhm. Also wer nicht alle Features von der Storage NV1 braucht aktuell, für den lohnt es sich sicherlich schon mal, die Storage NV2 auszuprobieren und damit einen wesentlich performanteren Storage zu haben.
Genau, Performance wollte ich gerade auch nochmal ansprechen. Ich erinnere mich nämlich auch dran, dass vorgestellt worden ist, dass bis zu dreifache Geschwindigkeitsmöglichkeiten existieren. Also da drin sind. Also mal drei von Performance auf Storage ist schon was man sich sehen lassen kann.
Ja. Ja, spannend. Also gerade auch, ich glaube, der ARM-Support, der dann mit 1.5 GA geht, das ist dann, glaube ich, auch spannend, wenn man da wirklich auch ARM-Server hat oder ARM-Edge-Geräte. Bin ich mal gespannt, was die Community dazu sagt.
Genau, und das hatte Sus auch nochmal so nebenbei erwähnt. Harvester ist dann eine der wenigen Virtualisierungsplattformen, die wirklich vollumfänglich ARM unterstützen. Mhm. Da gäbe es wohl nicht sehr viele andere am Markt.
Ja, das stimmt. Also in dem Talk wurde auch bewusst nochmal VMware erwähnt. Da gab es mal den vSphere für ARM Fling, den habe ich auch ausprobiert. Den gab es halt für die Server-Hardware, aber auch für den Raspberry Pi. Und das habe ich mal auf einem Pi 4 mit 8 GB getestet. Und das ist aber nie offiziell im Prinzip supported gewesen. Also man konnte das halt nutzen. Das hat auch mit einigen Einschränkungen meistens auch ganz gut funktioniert. Aber offiziell gibt es da wirklich wenig. Das kann, glaube ich, schon echt ein netter Use Case sein, gerade für so Edge-Stories. Dann sehe ich in der Liste noch was von Rancher for SAP. Das ist dann, glaube ich, auch nochmal interessant, dass es halt auch für SAP dann zertifiziert ist. Ne? Ich glaube, da gibt es auch nicht so viele Lösungen.
Genau. Rancher for SAP, ich bin direkt nach der Ankündigung im Technology Showcase dann zu dem Stand gegangen, um mir das mal erklären zu lassen. Technisch gibt es eigentlich so gut wie keinen Unterschied zu dem normalen Rancher bzw. Rancher Prime, sondern der Unterschied liegt allein in der Subskribierung. Also man kauft dann eine Rancher for SAP Lizenz, Subscription natürlich.
Ja. Stimmt, ja. Hast das böse Wort gesagt, Lizenzierung versus Subskribierung. Und da ist dann auch dann Harvester oder Virtualization mit abgedeckt dann oder was ist der Punkt?
Ja, das kann auf jeden Fall über die Rancher Prime mit konsumiert werden.
Ah, okay, darum. So als Bundle ja, quasi, ne? Okay, das ist ja naheliegend, dass man das dann da mit konsumieren kann. Okay, cool, spannend. Auch da gibt es eine Ankündigung, die gibt es natürlich in den Shownotes. Und dann habt ihr noch so ein paar allgemeine Themen aufgeschrieben. Und was ich auch so schön fand, es gab super viel Vorträge zum Thema Dokumentation. Das ist ja eher so ein leidiges Thema, das die meisten Menschen eher nicht so umtreibt. Oder wie seht ihr das?
Ja, das war mein größter Motivationsfaktor eigentlich, mit dem ich hierher gegangen bin, Thema Dokumentation. SUSE stellt es gerade global um. Es gab ja in der Vergangenheit oder es gibt noch eine separate Dokumentationsseite zu Rancher für RKE und generell für SLES-bezogene Sachen. Und das wird alles konsolidiert und vereinheitlicht in einem gemeinsamen Portal. Das ist auf dokumentation.suse.com schon einsehbar. Und dort sind dann quasi alle, das komplette Produktportfolio ist dann quasi suchbar, filterbar, komplett einsehbar. Das ist immer noch Work in Progress. Wenn man contributen will oder Fehler sieht in der Dokumentation, kann man das über ein GitHub-Issue einpflegen und das wird dann entsprechend aktualisiert. Weiterhin soll es noch in Zukunft AI-Support geben auf der Dokumentationsseite, um einfach schneller fündig zu werden.
Natürlich.
Präziser arbeiten zu können. Aber ja, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Vieles wird vereinheitlicht und es wird auch hoffentlich, das war zumindest mein Wunsch, den hatte ich auch in einem Talk geäußert, dass da ein bisschen was fehlt. Es wird auch viel mehr und detailliert quasi, gerade in Bezug auf Rancher und RKE, in die Dokumentation mit eingearbeitet.
Ja, also die Doku-Themen, die finde ich wirklich echt sehenswert. Also A, sieht es halt gut aus, es ist einfach durchsuchbar und es ist halt technisch total spannend. Und man kann da wirklich super einfach contributen. Wir haben das für euch mal verprobt, liebe Zuhörende. Beim Uyuni-Projekt, ich glaube 5 PRs habe ich da mittlerweile schon hingeschickt, die gemerged wurden. Und die haben halt eine automatisierte Pipeline. Wenn man das lokal testen will, gibt es so einen Podman-Container, den man starten kann. Der läuft dann 5 Minuten, baut dann den ganzen Kram für dich und dann kannst du es dir in deinem eigenen Browser angucken. Und haben halt eine Codebasis und da purzelt halt einmal die Upstream-Doku raus, also zum Beispiel Uyuni jetzt in dem Fall und aber auch die Enterprise, also SUSE-Manager-Dokumentation. Und ja, die sieht halt ähnlich aus. Und du hast da auch so coole Makros wie Product Name und dann wird halt das richtige Product reingeschrieben. Und das fand ich schon auf der letzten SuseCon, fand ich das spannend, dass es da sehr viele interessante Talks zu gab. Und die haben sogar einen eigenen Stand gehabt für das Thema Dokumentation. Mhm. Und mir ist jetzt keine Konferenz bekannt, wo man dem Thema Dokumentation einen eigenen Stand widmet. Es ist schon,
ich glaube, es ist ein 7- oder 8-Mann-Team insgesamt. Ja. Also die haben gut zu tun.
Generell, ich kann mich auch an einen Talk von letztem Jahr erinnern, da ging es auch viel um Analytics im Sinne von, dass sich bei SUSE sehr genau angeschaut wird, wie wird denn unsere Dokumentation konsumiert? Also wann werden Links geklickt? Wie ist das Verhalten? Wie lange sind Konsumenten von Dokumentation auf einer Seite? Ist sie dann dementsprechend zu kurz, zu lang? Ja. Wie kann da angepasst werden? Also da steckt wirklich richtig professionelle Arbeit dahinter.
Ja. Ja, und die Leute waren da auch total interessiert an einem Austausch. Also Tanja Roth zum Beispiel habe ich heute getroffen. Ganz liebe Grüße, die rausgehen. Die war ja in unserem Adventskalender auch zu Gast gewesen, zusammen mit Gina Heuske. Auch da gehen Grüße raus. Und das war total interessant, einfach mal zu hören, wo der Unterschied ist zwischen Anforderungen an Dokumentation in so einem großen Unternehmen versus bei einem Ein-Personen-Projekt oder bei einem Open-Source-Projekt, das rein Open-Source macht und keinen kommerziellen Hintergrund hat. Und das ist total spannend, was man da einfach für sinnvolle Werkzeuge benutzen kann, um das leidige Thema Dokumentation dann doch angenehmer zu gestalten. Also war für mich auch interessant, da mal wieder reinzuschauen. Ja, dann das nächste Thema, das vor allen Dingen Max und mich umtrieben hat, ist der, wie er jetzt heißt, SUSE Multi-Linux Manager. Also haben es schon in der Einführung gehört, da gab es eine Namensänderung. Ja, SUMA oder SUSE Manager heißt jetzt SUSE Multi-Linux Manager. Die offizielle Abkürzung ist MLM.
Ja, ne? Da hätte ich auch deinen Pitch sehr gerne als offizielle Abkürzung gehabt. Das wäre der SUMU Lima gewesen.
Finde ich viel, viel schöner, weil aber, klingt wie eine Insel, ne?
Genau, dieser PR wurde leider abgelehnt.
Ja, leider direkt. Ich meine, also um jetzt mal wieder zur Ernsthaftigkeit zurückzukehren. Der Hintergrund ist natürlich, man will mit den neuen Namen, und ihr habt es ja auch schon gesagt, SUSE Virtualization, nicht mehr Harvester, SUSE Storage, das sind ja, es soll halt einfach sagen, was macht das Ding eigentlich, ne? Und da ist natürlich Multi-Linux-Manager dahingehend schon sinnvoll, weil der USP ist ja, dass das Tool nicht nur SUSE, sondern Red Hat, Oracle, Ubuntu, Debian, you name it, Tender Montana Linux natürlich auch verwalten kann. Und das kann ich schon verstehen, dass man da den Namen ändert. Ich habe aber so ein bisschen meine Zweifel, dass die Leute das schon adaptieren werden. Ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit. Und MLM, es denkt da immer an Multilevel-Marketing. Es tut mir super leid.
Ja.
Aber in Zukunft wird das für mich jetzt einfach der Multi-Linux-Manager sein und positiv konnotiert werden. Ja, aber fassen wir mal kurz zusammen, was sich da getan hat. Der Name hat sich obviously geändert, das wird aber nur mit der neuen Version der Fall sein. Also der alte SUMA 5.0 und 4.3 wird auch weiterhin so heißen. Und hier werden jetzt VM-Images auf Basis von SUSE Linux Micro 6.1 angeboten. Ja, also der SUMA 5 ist ja noch auf SLI Micro 5.5. Der ist auch noch in Support, so ist das nicht. Beim Uni-Projekt sieht es ein bisschen anders aus. Da ist LIB 15 oder Leap Micro 5.5 Leiter schon aus dem Support gelaufen. Deswegen ändert sich da auch so ein bisschen das Betriebssystem im Projekt gerade drunter. Und da gab es eine Umfrage. Tumbleweed hat da knapp gewonnen vor Micro OS. Und naja, also SUMA oder SUMU Lima oder SUSE MLM, ich glaube, das müssen wir noch ein paar Mal wiederholen, dass das sitzt, wird dann halt eben einfach auf SUSE Linux Micro 6.1 dann laufen. Und das ist dann schon eine große Änderung auf jeden Fall.
Ja, schön finde ich aber, dass diese Änderung auch vom Basisbetriebssystem, das unten drunter läuft, jederzeit dann in place möglich ist. Nach wie vor zwischen 4.3 und 5.0, ja, da geht es von einem Slash in Richtung von einem Micro. Das kann nicht in place fungieren oder funktionieren. Aber ja, jetzt die weiteren Änderungen mit eben von Micro 5.5 auf 6.1, einfach in place, nicht noch eine weitere Migration. Ein halbes Jahr später, genau, das finde ich dann auch sehr wertvoll.
Was ich da auch spannend finde für die geneigten Zuhörer, die da ein bisschen tiefer drin sind, einer der Vorteile von SUSE Linux Micro 6.1 ist, dass es da jetzt im Prinzip auch fertige Installationsimages nicht nur für x86 und ARM eben auch gibt, sondern auch für Power und die S390X. Das betone ich deswegen, weil es gab diese Anfragen, dass Kundinnen halt schon gerne auch den SUMA 5 schon gerne auf ihrer IBM Power oder auf ihrer Z gehabt hätten. Und ja, SLI Micro 5.5 gab es halt nie offiziell für diese Architekturen. Das heißt, da hat SUSE dann ein eigenes Image gebaut, das man dann halt flashen konnte als VM oder auch direkt auf die LPA. Das war aber ja halt ein Custom-Build im Wesentlichen. Und jetzt hat man halt den offiziell vom Support auch voll abgedeckten Support dafür. Das ist auf jeden Fall interessant. Und was aber hier nochmal erwähnt werden sollte, der Proxy oder der SUSE Multi-Linux-Manager Retail, die verbleiben auf ARM und x86. Wäre aber auch ein bisschen arg dekadent, sich einen Proxy auf dem Mainframe hinzustellen.
Ja, man hat selten Edge-Cases, wo Mainframes im Einsatz ist, glaube ich.
Ja, oder hier so Multi-Linux-Manager for Retail in deinem Einkaufsladen. Hast halt einfach mal ein Mainframe stehen, worüber du deine Kassen bootest. Das wäre auch schon ein bisschen arg dekadent.
Den Use-Case würde ich gerne selbst live sehen.
Ja.
Das also, heißt, wenn ihr etwas in die Richtung habt, schreibt es in die Shownotes.
Genau.
Nicht in die Shownotes, in die Kommentare, verdammt.
Genau, oder gerne auch eine E-Mail an podcast@sva.de. Wir freuen uns ja immer über weirde Edge Cases. Aber vielleicht auch nochmal ganz interessant, die Container-Images, denn Zuma ist ja seit 5.0 auch containerisierte Anwendung. Die laufen halt jetzt natürlich dann auch auf SUSE Linux Micro 6.4. Und das fand ich interessant, eben bei 5.1 kann man sich auch als LE 15 SP7 das als Modul oder als Extension klicken und den Zuma 5 auch jetzt unter das LE 15 SP6. Das klingt jetzt erstmal so, als könnte man sich den Zuma wieder klassisch als Anwendung installieren wie früher. Das ist nicht der Fall, aber die Erweiterung, die installiert euch Podman und die Golang Utilities und was man dazu braucht. Für die Kundinnen, die sich vielleicht doch noch nicht so ganz mit dem Immutable Linux Ansatz anfreunden können.
Ja, hier relevant bei dem Thema ist aber zu erwähnen, bei dem, bei der Subscription eines Sumo Lima, genau, LMM, nee, verdammt, egal, wird das Sles Micro mit subskribiert. Ja. Das ist aber, wenn man das dann auf einem klassischen Sles installieren möchte, nicht der Fall. Bedeutet, da muss man dann doch noch seine eigene Subscription mitbringen.
Genau. Ja, Bring Your Own Subscription wird das auch genannt in den Release Notes. Aber das ist, glaube ich, trotzdem ganz gut, dass es die Option gibt, denn die Erfahrung, wir haben jetzt ja auch schon einige Migrationen gemacht, Max, in den letzten 12 Monaten. Ich glaube, so irgendwas so zwischen 20 und 40 davon haben wir, manche Uyuni, manche SUSE Manager haben wir durchlebt. Und es gibt, glaube ich, schon einfach die Umgebung, wo Kundinnen noch nicht in der Lage sind, eben Immutable zu benutzen oder wollen es vielleicht auch gar nicht, weil man sagt, man will sich jetzt dieses Wissen nicht eher aneignen oder so, ist ja, kann man ja alles als fair definieren. Und es ist doch schön, dass da SUSE auf die Kundschaft gehört hat und da eine weitere Option anbietet.
Mhm. Ja. Genau, also weitere Details dazu gerne dann auch in der Sonderfolge zum Multi-Linux-Manager. Da gab es, glaube ich, bestimmt 10 Minuten, die Don darüber dann gesprochen hat, wie sie mit den Kunden gesprochen haben, was für ein Feedback da einkam, dass es teilweise nicht möglich war, auf Micro zu gehen aufgrund von Regulatoriken.
Stimmt, und Banken und so.
Korrekt.
Mhm. Ja.
Dass das erstmal alles intern durch SecOps-Themen durchgeknebelt werden muss, bevor da so ein großer architektureller Change stattfinden kann.
Genau. Ja, nee, auch generell da mal reinhören, das ist, glaube ich, ganz interessant. Deswegen fassen wir mal kurz zusammen, was noch so drin war. Die weiteren Ausführungen, die könnt ihr euch in der Sonderfolge dann nochmal anhören. Airbag fand ich war ein wichtiges Thema.
Oh ja, oh ja.
Also granulare Rechtevergabe, weil das, was wir da jetzt halt haben im Multi-Linux-Manager oder im SUSE-Manager, das sind ja alles Dinge, die kommen ja teilweise wirklich aus den Spacewalk-Zeiten, die ja 20 Jahre her sind. Und das matcht halt nicht mehr so ganz mit den Anforderungen, die man heutzutage hat. Deswegen werden da Namespaces definiert und man kann auch eigene Rollen definieren. Fand ich gut. Da waren wir beide in einem Vortrag von Chan. Grüße gehen raus, der da schön gezeigt hat, wie man da auch automatisiert mit Python oder mit Curl drangehen kann. Fand ich sehr interessant. Ja, mein Lieblingsthema, erweiterter Internet-Support. Genau. AI, es steht nicht für die artifizielle Intelligenz, sondern wir sind der Meinung, das ist die Ansible-Intelligenz.
Oder ich nenne es auch einfach gerne Ansible-Integration. Passt.
Das ist auch gut, ja. SEO kickt da richtig rein, wenn man das so nennt. da wird es jetzt auch in der neuen Version eine neue Ansible-Variante oder eine neue Ansible-Version geben, die jetzt finally mit der Ansible Galaxy kompatibel ist, also die halt auch mit Collections umgehen kann. In der GUI wird es die Möglichkeit geben, Playbooks wiederkehrend auszuführen und auch Variablen zu editieren. Und ansonsten ein weiteres Feature, das ich ganz interessant fand, war, dass man jetzt auch diese Produktmigration, also SP5 auf SP6 zum Beispiel, über den System Set Manager mit mehreren Maschinen machen kann. Wer selbst schon mal so eine SAP-Landschaft updaten durfte, der kennt das, ne? Man muss dann halt Service Packs updaten und das ist halt meistens hat man nicht ein System, sondern 20 davon. Und das halt manuell zu machen, das ist halt gar nicht mal so schön. Und jetzt geht das schön mit dem System Set Manager. Ja, und ansonsten, wann könnt ihr das Ganze ausprobieren? Also Release ist für den Juni angedacht. Der ist dann der Support bis Juni 2028. Und ja, Zuma 4.3 und 5.0 werden aber noch, das haben sie auch nochmal verlängert, bis Juni nächsten Jahres unterstützt. Und da soll dann aber auch der SUSE Multi-Linux Manager 5.2 erscheinen. Also im Prinzip ein Jahr später, das machen sie ja immer so. Letztes Jahr war es 5.0, jetzt 5.1, nächstes Jahr dann 5.2. Und auch interessant war, dass die direkte Migration von 4.3 nach 5.1 möglich ist. Also ich kann auch, wenn ich sage, okay, ich setze jetzt eine Version aus und mache mir Gedanken über meine Immutable-Container-Strategie, dann kann ich auch direkt auf 5.1 gehen. Ist schon praktisch. Ja, ansonsten haben wir noch Roadmap auch ein paar Ideen gesehen. Aufteilen des Container-Images, das ist ja noch ein großes Image. Das soll dann aufgeteilt werden, wie man das so macht, weil es ist ja nicht wirklich gängige Praxis, dass man alles in ein Container-Image packt. Aber ich glaube, das habt ihr auch schon häufig gesehen, oder Sven, Martin? Wie häufig habt ihr mit 3G großen Container-Images bei der Kundschaft zu tun oder generell?
Naja, das Rancher-Image ist auch nicht gerade klein. Da kommen auch schon gut paar Gigabyte zusammen.
Echt? Wow, okay. Hätte jetzt gedacht, dass es hier alles schön Cloud-Native und hier mit Microservices und so weiter.
Das ist ein interessanter Fakt, aber Rancher an sich selber ist gar keine Microservice-Application, sondern ist es ein Image und das wird einfach in mehreren Replikas ausgeführt. Ich habe mich aber auch schon öfters gefragt, warum es eigentlich kein Microservice ist, weil in Rancher selbst laufen die einzelnen Controller wirklich auch separiert voneinander. Man kann die auch einzeln an- oder abschalten.
Okay, spannend. Ja, das wäre halt auch was, das ist halt naheliegend auch für das Patch-Management hier, weil wir haben natürlich eine Postgres, wir haben Apache, wir haben Java, ganz viel Java, ganz viel altes Java, auch teilweise, das immer weiter noch ausgedünnt wird und andere Dienste. Das wäre natürlich schon cool, wenn man dann Datenbank oder andere Komponenten auslagern würde. Dann kann man das auch schön skalieren. Und ich meine, es gibt ja auch schon den Proxy, ne? Der ist ja auch schon als Helmchart. Ne?
Ja, tatsächlich auch schon seit der 4.3. Also das war die erste Version, die in containerisierten Umgebungen lauffähig war.
Ja, also offensichtlich kann man das technisch schon. Man muss es halt nur mal jetzt für die gesamte Anwendung betrachten. Ich glaube, das ist was, das bestimmt nächstes Jahr kommt. Und mein Highlight, OpenAPI aka Swagger, das ist halt auch so ein Thema. Also es gibt natürlich eine API-Dokumentation, die ist historisch gewachsen aus Docstrings und aus anderen Dingen, die man halt so im Quellcode einbauen kann. Und wenn man jetzt halt die Aufgabe hat, eine Integration in so eine Third-Party-Anwendung mit reinzunehmen, sei es jetzt Terraform oder Ansible, dann musst du halt im Prinzip die Doku durchgehen. Ne? Und das kannst du manuell machen, aber dann ist es halt ein hoher Aufwand. Und wenn du so eine schöne Open-API oder Swagger-Definition hast, gibt es so wunderbar geile Code-Generatoren. Dann flackst du halt dieses File hin und dann generiert er dir hunderte Zeilen Go-Code, Rust-Code, you name it. Und dann hast du im Idealfall, wenn die Doku passt, eine schöne, saubere, funktionale Integration. Und da muss ich zugeben, nachdem wir jetzt ein MVP für Terraform geschrieben haben, ich meine, das ist cool, ich habe auch viel gelernt, aber ich hätte jetzt persönlich auch nichts dagegen, wenn das ein Code-Generator für mich übernimmt in Zukunft. Ja. Genau, das so zum Multi-Linux-Manager, aber es gibt ja noch den Multi-Linux-Support. Was hat es denn damit auf sich, Max?
Ja, also Multi-Linux-Support hat mich am Anfang auch ein bisschen vom Namen verwirrt.
MLS, aber ja, ist doch hier Multi-Level Security bei SE Linux. Schon das nächste Akronym, das wir neu definieren
perfekt.
Müssen.
Perfekt, sehr schön. Nee, also die meisten werden es wahrscheinlich noch unter SUSE Liberty Linux kennen, also quasi Red Hat 7 Extended Support unter dem Schirm und Deckmantel von SUSE selbst, dass sie jetzt eben auch unter Multi-Linux-Support mit umgebrandet haben, um den Namen da besser zu passend hinzukriegen. Es ist nämlich inzwischen so, dass es nicht nur Red Hat 7 ist, dass sie hier inzwischen mit End-of-Life-Support noch weiterhin mit Security-Updates betanken, sondern es ist inzwischen auch alle Enterprise-Linux-Distributionen, beispielsweise Alma 8 oder Alma 9, Rocky Linux, die Oracle-Derivate, die es da in die Richtung gibt, sind da mit abgedeckt und sogar Red Hat 10 Support wird schon angepeilt. Und da habe ich die Zahlen noch nicht ganz verglichen, aber ich habe mir sagen lassen, dass es dann auch etwas günstiger ist als das, was die Konkurrenz da anbietet.
Ja, genau. Also RHEL 10 kommt ja vermutlich in 2 Monaten raus, wenn die Red Hat Summit ist. und das hatten sie hier auch schon auf der Agenda. Ich muss zugeben, ich habe mich mit dem Thema eigentlich bisher noch so gar nicht beschäftigt, aber das scheint nie da zu sein. Also anscheinend ist es wirklich ein großer Enabler, da auch neue Kundschaft zu gewinnen und dann die Patches halt eben selbst bereitzustellen. Der Quellcode ist ja ersichtlich. OpenELA ist am Rande auch mal kurz erwähnt worden. Das ist ja das Projekt dahinter auch, wo sich Rocky, Linux, SUSE und Oracle zusammengetan haben, um da eben gemeinsam zu korrespondieren, wie man am besten diesen Quellcode debrandet und ja dann halt eigene Downstreams mit anbieten könnte oder halt eben einfach die Pakete selbst dann bereitstellen kann, der Eigenkundschaft. Da gab es auch eine interessante Referenz der Deutschen Bank während der Keynote. Also das wird auch sicherlich auf den offiziellen Videos dann zu sehen sein, die dann sagten, sie haben halt mehr als 10.000 Systeme umgestellt und kriegen jetzt ihre Patches halt von SUSE statt von dem eigentlichen Distributor.
Also, über Nacht und völlig smooth. Das war, das war das Fazit.
Ja, aber ey, ganz ehrlich, das ist ja derselbe Code, ne?
Es wird ein Repository ausgetauscht. So, okay, du hast jetzt in etc, yum.de andere HTTP oder HTTPS-URLs drinstehen. Also, wenn da jetzt irgendeine Business-Critical-Applikation deswegen auf die Füße gefallen wäre, müsste man sich die auch nochmal genau angucken, warum da Abhängigkeiten drin sind. Also,
es ist ja wirklich literally das gleiche Paket, ne? Aber ist natürlich, klar, das erwähnt man natürlich während der Keynote, die nicht so technisch ist, dass man merkt, okay, es ändert sich wirklich nur im Prinzip die Quelle, wer den Compiler dafür anwirft.
Mhm. Und dadurch, dass sie ja offensichtlich noch nicht zurückgerollt sind und das sogar stolz auf der Keynote präsentieren durften, scheinen sie auch zufrieden zu sein.
Ja, offensichtlich. Ja, das war so in aller Kürze, glaube ich, so technisch, was es noch gibt. Oder es gab natürlich noch viel mehr Themen. Also ich glaube, wir waren ja hier zu viert unterwegs und haben uns hier Sessions angeguckt. Aber ich glaube, vieles haben wir trotzdem nicht beleuchtet, weil man kann halt einfach nicht auch, es sind ja immer 7, 8 Sessions parallel teilweise gelaufen in den unterschiedlichen Tracks. Also das eine oder andere haben wir sicherlich verpasst. Aber ich glaube, einen ganz guten Überblick konnten wir trotzdem geben.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Gut, heute war jetzt nochmal die Early Adopter Summit. Da haben Max und ich nochmal kurz vorbeigeguckt. Das ist jetzt hier so von verschiedenen Open-Source-Projekten. Das ist auch jetzt am letzten Tag gewesen. Da gab es zum Beispiel einen Einblick in Google Summer of Code, wo sich auch verschiedene Projekte wie Uyuni auch wieder dran beteiligen. Das war auf jeden Fall auch ganz nett, da mal reingehört zu haben. Aber ich muss es auch zugeben, jetzt so nach 5 Tagen der informativen Beschallung.
So langsam merkt man es.
Ich meine, bei euch muss das ja krasser sein, weil ihr habt ja nicht nur Informationen aufgenommen, ihr habt ja auch noch Wissen ausgegeben quasi und euch zertifizieren lassen. Ich glaube, wir sind alle ganz, ganz gut mit neuen Informationen versorgt erstmal, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Definitiv.
Ja. Was ist so für euch das Erste, was ihr mitnehmt? Also so nach dem Motto, wird jetzt das Homelab auf Harvester umgestellt oder was ist so das Erste, was euch besonders in den Fingern juckt?
Ich hatte immer das Problem in der Vergangenheit, ich habe immer nur von anderen gehört, dass sie ein Homelab besitzen und betreiben und dort Dinge tun. Ich habe immer das Problem, ich würde das auch gern machen, schon aus Zwecken des Selbststudiums wegen, aber ich habe den Use Case. Ich weiß nicht, was mache ich denn dann? Okay, ich baue mir das auf und was mache ich dann
drauf? Ich glaube, wir sollten uns heute Abend mal bei einem Bierchen unterhalten. Ich habe da so 1, 2 Ideen, die once you go Homelab, you never go back sind.
Aber was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, ich möchte mir jetzt auch so einen kleinen Intel NUC besorgen. Ich möchte da mal einen Harvester draufziehen und dort mal mich an dem Talk anlehnen, den der Brian von Rancher Governance vorgestellt hat. Mhm. Auch einer der letzten Talks, in dem ich jetzt noch drin war, zusammen mit dem Sven, das war wirklich mal so ein Real-World-Example. Da ging es einfach nur um einen Rancher-Stack, Keycloak als Proxy und ein GitLab. Und der Kollege hat gezeigt, wie man mit Terraform die komplette Authentifizierung und das Developer-Onboarding durchführen kann. Das war wirklich mal so ein Beispiel, was wir im Projektalltag oder in der Umsetzung wirklich gebrauchen können. Das ist ein komplett realistischer Kunden-Use-Case. Mhm. Ja, vielleicht werde ich sowas einfach mal probieren nachzubauen. Klar ist es immer eine Inspiration von anderen, aber das Nachbauen muss man trotzdem erstmal schaffen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist natürlich schon, es hat ein gewisses Potenzial, sich da wieder im nächsten Rabbit Hole zu verlieren. Also das, was Max sagte, das kann durchaus eintreten. Man beginnt so mit einem Intel NUC und Ja, machst du fast forward 3 Monate und auf einmal hast du dann doch den 3.0-Cluster da und dann wird halt irgendwie das Haushaltsbuch wird dann halt in Kubernetes betrieben oder so.
Ich hab angefangen mit der Idee, ja, ich brauche eigentlich mal ein Pi-Hole und ja, jetzt 2 Jahre später bin ich da bei mir einen Matrix-Server zusammenzubauen und musste erstmal ein Keep-Alive-D für eine eigenständige IP-Adresse über dem Cluster mir machen und das ja, baut man dann natürlich nicht manuell, dann läuft das halt über ein Ansible-Playbook und dann ingeniert man das natürlich auch so, dass man jederzeit skalieren kann. Also das rollt so von dem einen in das andere Thema rein, das ist wunderbar.
Eskalierte Zeit, naja. Also meine Regel war aber immer so, alles, was wirklich kritisch ist und wirklich wehtut, wenn es nicht läuft, das versuche ich nicht im Homelab zu betreiben. Also das Einzige, was da wirklich sehr kritisch ist, ist halt irgendwie so der Home Assistant und das Paperless. Aber ansonsten, das, was wirklich Tag und Nacht da sein sollte, so Nextcloud oder irgendwie sowas, das läuft dann in irgendeiner Cloud mit VPN und so.
Wie gesagt, bei mir der Pi-Hole DNS-Server, den würde ich schon sehr gerne nicht extern gehostet haben.
Den willst du nicht rausgeben, aber ja. Gut, bevor wir uns da drin verlieren, was ist das Erste, was du machst, Max, wenn wir wieder zu Hause sind?
Schlafen, Pause machen, gucken, die Notizen nochmal durchgehen, zusammenfassen, ein paar interne Community Calls für die Arbeit vorbereiten, um da das Wissen natürlich auch weiter zu streuen. Mhm. Da geht die Reise hin.
Was ist dein nächster Nebenquest, Sven?
Definitiv die virtuellen Cluster in Rancher.
Ja. Ja, das klingt schon spannend, ne? Also ich bin da auch interessiert, mir das mal anzugucken, weil ich glaube, ja, also Legacy Max und Legacy Christian müssen jetzt hier auch Container machen, wenn sie Multi-Linux-Manager machen, dann wäre jetzt eigentlich der nächste logische Schritt, All-In zu gehen und sich neben Podman vielleicht dann doch auch mal sowas anzugucken. Und das sah schon fancy und einfach zu benutzen aus, also könnte ich mir auch gut vorstellen.
Keine Sorge, so einfach und fancy ist Kubernetes auch nicht.
Ja, nee, also ich nehme auch ganz viele Ideen mit, was wir so machen könnten. Ich freue mich auf die nächste Uyuni-Version, da ist Airbug dann schon mit drin. Und ansonsten den Ansible-Support werde ich auch verproben und da mal gucken, was es so Neues gibt. Und naja, die Liste an potenziellen Nebenquests, die wird jetzt auch nicht kürzer. Das muss man, glaube ich, auch erwähnen. Ja, von daher alles mal irgendwie sacken lassen. War auf jeden Fall eine schöne Woche hier, viel, viel mitgenommen, viel gesehen, schönen Austausch gehabt. Und deswegen hat mir das auch viel Spaß gemacht, mit euch auch nochmal die einzelnen Themen hier durchzusprechen.
Gern.
Ja, dann, liebe Zuhörer, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, dann freut uns das natürlich auch. Dann, wenn ihr Feedback habt, dann ist uns das auch weiterhin sehr wichtig. Das dürft ihr gerne an uns richten. Zum Beispiel, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, dann schickt die gerne per E-Mail an podcast@sva.de, kommentiert über Podigy. Auf Social Media dürft ihr gerne den offiziellen Hashtag dieser Konferenz benutzen. Das wäre SuseCon25. Und wir freuen uns auch immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch euch nochmal fürs Mitmachen und dann bis zu einer der nächsten Folgen. Bis dahin.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao. Ciao.